Es kommt einiges darüber vor, was das alltägliche Handwerkszeug des Lehrers ist, also was sein Alltag ist, womit er es zu tun hat. Und der Schwerpunkt der Veranstaltung soll darauf liegen, was sich ein Lehrer notwendigerweise über seine Tätigkeit für Vorstellungen macht. Also, was muss ein Lehrer von seiner Tätigkeit denken, damit sie ihm vor dieser Tätigkeit nicht graust? Das soll durchgeführt werden an drei Punkten. Der erste, die Notengebung, so elementares des Lehrerhandwerks. Dann zweite Abteilung, wie geht er mit dem ihm nicht so recht passenden Willen des Schülers um? Die dritte Abteilung, was glaubt er eigentlich, dass er an Bildung vermittelt? Das soll nicht darauf gehen, was eigentlich Inhalt der meisten Lehrfächer ist, sondern es soll darauf gehen, was ein Lehrer eigentlich für ein Bild davon hat, was er für eine Aufgabe als Volkserzieher hat. Zum ersten Punkt, Notengebung. Womit hat das erstmal zu tun? Er lässt eine Schulaufgabe schreiben, meinetwegen er lässt einen Deutschaufsatz schreiben. Was darin vorkommt, was auch kein Wunder ist, die Schüler machen jede Menge Fehler. Das heißt, sie machen Kommafehler, manche sind schwach in Orthographie. Kann auch vorkommen, dass ein Gedanke, den sie einmal gefasst haben, in einer logisch verkehrten Weise durchgeführt ist und. Dabei merkt man, die Fehler, die die Leute machen, die haben an sich sehr wenig Gemeinsames. Der Lehrer hat zu den Fehlern jedoch ein Verhältnis, das heißt, da hat etwas Gemeinsames an ihnen zu sein. Wenn man es einfach von dem betrachtet, was sie sind, Kommafehler, Rechtschreibfehler und so weiter, Satzbau, käme rationellerweise nichts anderes heraus, um Zweck des, sie haben das zu lernen, was sie noch nicht können, man bringt es ihnen halt bei. Dabei kommt man auch darauf, dass diese Fehler untereinander sehr, sehr wenig Vergleichbares haben. Ein Kommafehler ist nun mal was anderes als ein Rechtschreibfehler. Gut, wenn er Ihnen jetzt alle die Fehler erklärt, wenn Sie sie nochmal machen, nochmal erklärt, käme tatsächlich nichts weiter raus, als der Lehrer hat Leute vor sich, die etwas lernen sollen, was sie noch nicht können. Also hat er ihnen gegenüber eine sehr prinzipielle Stellung der Kritik. Er kommt darauf, sie machen Fehler und diese Fehler will er weghaben. Fehlerkritik käme heraus und sonst nichts. Und genau das wäre ein Zustand, der für den Lehrer einfach unmöglich wäre. Er hat nämlich was ganz anderes vor mit den Deutschaufsätzen. Er muss sie korrigieren. Korrigieren nicht in dem Sinn, er merzt Fehler aus, weist auf die Fehler hin, legt den Leuten nahe, sie abzustellen, sondern er hat ein ganz anderes Problem, Korrektur seiner Arbeiten. Dieses andere Problem heißt, ich muss zu einer gerechten Bewertung kommen. Eine gerechte Bewertung unterstellt erstens, die Fehler, die an sich sehr unvergleichlich sind, müssen auf ein gemeinsames Maß gebracht werden. Er betrachtet jetzt also diese Fehler nicht als das, was sie sind. Verschiedene Arten von Unkenntnis über den zu lernenden Gegenstand in verschiedenen Ausformungen. Sondern er muss sie gleich machen von dem Zweck gerechte Bewertung her. Er kommt also dazu, die Fehler zu benennen und zu beziffern. Um dazu zu kommen, einen gleichen Maßstab zu haben, den er an die Schüler anlegt, muss er die Fehler behandeln als qualitativ nicht unterschiedene. Das, was die Fehler ihrer Bestimmtheit, ihrem besonderen Inhalt nach sind, hat da gerade nicht mehr zu interessieren, sondern sie haben vorzukommen als reine Quantitäten und insofern einander gleich gemacht. Das heißt, Kommafehler, Rechtschreibfehler interessieren nicht als das, was sie sind, sondern als ein Fehler. Und der Tatsache, dass sie qualitativ unterschieden sind, diese Tatsache trägt er allenfalls noch dadurch Rechnung, dass er die Fehler verschieden wertet. Das sieht man zum Beispiel an der Art der Korrektur von Schulaufgaben, wo es sowas gibt wie halbe Fehler, Doppelfehler, Fehler. Das Wesentliche, worauf es ankommt, ist immer, man muss am Ende der Korrektur einer Arbeit etwas haben. Das heißt nicht, du hast Folgendes falsch gemacht, sondern das muss heißen, so und so viel Fehler. 10 Fehler, 8 Fehler, 5 Fehler. Das heißt, man hat erstmal einen gemeinsamen Maßstab hergestellt, unter dem die Schüler zu subsumieren sind. Also das logische Verfahren ist, von dem Inhalt der Fehler wird vollkommen abgesehen Und zwar warum? Weil es um sie überhaupt nur geht, insofern sie einen Maßstab abgeben, dafür die Leute in ein Verhältnis zueinander zu setzen, eben anhand der Fehler. Dieses Verfahren braucht notwendigerweise die leere Quantität. An diesem Verfahren selber sieht man, der Zweck der ganzen Veranstaltung kann nicht darin liegen, Fehler zu beheben. Dazu bräuchte man so eine Veranstaltung nicht. Dazu müsste man einen Fehler nicht als halben, doppelten oder sonst was kennzeichnen. Dazu müsste man nichts weiter tun, als auf seinen Inhalt eingehen und kritisieren. Also, die Fehler selber sind nichts anderes, als Mittel dafür, eine Benotung herzubekommen. Sie bilden das Ausgangsmaterial dafür, dass der Lehrer einen Fehlerspiegel erstellt. Er zählt Fehler und mittels der Zählung kommt er dazu, eine Notenzuordnung zu machen. Das denkt er sich jetzt nicht so, als ich habe hier den Zweck, Leute einem Vergleich auszusetzen. Und um sie diesen Vergleich auszusetzen, lege ich einen Maßstab an sie an, der ziemlich gleichgültig ist gegen all das, was sie an Schwierigkeiten bei der Erarbeitung eines Gegenstandes haben oder nicht. Sondern er denkt sich etwas ganz anderes, nämlich, als Lehrer ist doch eine sehr vordringliche Aufgabe von mir, dass ich Gerechtigkeit gegenüber den Schülern walten lasse. Also der Standpunkt, den er durch seine Tätigkeit überhaupt erst in die Welt bringt, verglichen gehören sie anhand von Noten, den denkt er als ja, ein Gebot von Gerechtigkeit, was einfach so auf der Welt wäre und dem er unbedingt nachzukommen hätte. Von daher muss es natürlich auch einen Fehlerspiegel von 1 bis 6 mindestens geben. Denn der Lehrer sagt, einer, der einen Fehler hat, der kann doch unmöglich gerechterweise genauso bewertet werden wie einer, der meinetwegen 10 Fehler hat. Kleine Lüge dabei, demjenigen, der einen Fehler hat, dem kann es doch egal sein, was mit demjenigen passiert, der 10 Fehler hat. Für den Lehrer stellt es sich anders dar. Das Verhältnis des Vergleiches der Schüler, das er einnimmt zu ihnen, stellt sich ihm dar als eine Verpflichtung, die er ihnen gegenüber hat, diesen Vergleich auch wirklich gerecht durchzuführen. Also dem Schüler mit wenigen Fehlern ist er es schuldig, dem Schüler mit mehreren Fehlern eine schlechte Note zu geben. Das heißt, die Konkurrenz zwischen den Schülern, die überhaupt durch das schulische Verhältnis der Auslese eingerichtet ist, das will er nicht wahrhaben als etwas, was er betreibt, sondern eine quasi naturnotwendige Voraussetzung dessen, dass jemand überhaupt irgendetwas lernt. Und an dieser Voraussetzung darf er sich nicht versündigen, weil er sonst ja lauter Unrecht stiften würde, nach seiner Vorstellung. Nächste Feststellung, die er macht, der Lehrer. Er kriegt sehr schnell mit, dass Einser, Sechser, Fünfer, alles was dazwischen ist, sich normalerweise immer häufen bei denselben Leuten. Ein gewissenhafter Lehrer macht von dem Standpunkt her, von der Feststellung her, den Übergang dazu, eine Ursachenforschung zu betreiben. Wobei diese Ursachenforschung etwas ist, was sehr schnell zu Ende wäre, wenn man sich einmal den rationalen Kern von dem Phänomen vor Augen führt. Der geht nämlich nicht sehr schwer. Wenn es nun schon so ist, dass man Leute vor sich hat, denen man einen und denselben Lehrstoff vorsetzt, die natürlich sich sehr verschieden schwer tun, diesen Lehrstoff zu erarbeiten oder nicht, und man setzt einen Maßstab in die Welt, an dem sie beurteilt werden, der geht von 1 bis 6, dann ist es doch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass sich die Leute auch auf diesen Maßstab verteilen. Das Selbstverständliche daran besteht schlichtweg darin, dass da etwas in die Welt gesetzt ist, was heißt eine Gleichbehandlung von Leuten, die halt nicht gleich sind. Nur von dem Standpunkt des in Leuten gehört Lesen und Schreiben und meinetwegen sonst noch einiges an Bildungselementen beigebracht, wäre die Feststellung, dass die nicht gleich sind, dass sie sich verschieden schwer tun, verschieden schnell oder verschieden langsam sind, verschiedene Fehler haben, überhaupt kein Argument für nichts. Es gibt nie ein Argument dafür ab, dass sie sortiert gehören, sondern vom rationellen Standpunkt des Beibringens her kommt man von der Feststellung, dass Leute verschieden schnell lernen, überhaupt nur zu dem einen Schluss, dass derjenige, bei dem es etwas schwerer geht, halt noch ein bisschen getriezt werden muss mit dem Stoff. Das ist alles. Für einen Lehrer ganz anders. Das Prinzip seines Vorgehens, dass Leute, die sich verschieden schwer tun, unter einen Maßstab subsumiert werden, das will er nie und nimmer als den Grund der Verteilung der Leute über den Notenspiegel feststellen. Das ist ja auch ein Witz. Er setzt einen Notenspiegel in die Welt, und macht dann ein Rätsel daraus, wie es denn kommt, dass die Leute sich auf diesen Notenspiegel verteilen. Ja, wozu hat er ihn denn gemacht, wenn er nicht dazu da sein soll, dass sich die Leute auf den Notenspiegel verteilen und er auf diese Art und Weise ein Kriterium zu ihrer Aussortierung bekommt? Einen anderen Zweck kann ein Notenspiegel nie haben. Also, der Lehrer macht sich jetzt auf die Suche nach Unterschieden an den Schülern. Und die Lüge, die immer schon vorausgesetzt ist bei dieser Suche, ist, die Unterschiede, die an den Schülern sind, die sind der Grund dafür, dass sie sich auf den Notenspiegel mehr oder weniger homogen verteilen. Also nicht die Tatsache, dass er überhaupt einen Notenspiegel einrichtet, was darauf schließen lässt, dass der Zweck der schulischen Veranstaltung darin besteht, die Leute anhand von Wissen zu sortieren. Denn nicht daran macht er es fest, dass sie sich auch tatsächlich auf den Notenspiegel verteilen, sondern daran, dass irgendwie Unterschiede an ihnen vorhanden sind. Die Unterschiede, auf die er dann kommt, die haben es ziemlich in sich. Das Erste, was einem Lehrer einfällt, bei einem, der seine liebe Not hat, auch nur das ABC oder das 1x1 sich einzubläuen: Wo kommt der eigentlich her? Aus was für einem Stall ist der eigentlich? Was? Der Vater ist Hilfsarbeiter, kann selber nicht einmal richtig lesen und schreiben. Ja, dann ist es ja kein Wunder. Kann einem zweierlei dran auffallen. Das Erste, das ist, wenn man es als Auskunft des Lehrers über seine eigene Tätigkeit ernst nimmt, ungeheures Armutszeugnis. Der sagt nämlich: Ich habe einen Schüler in meiner Klasse. Die Klasse führe ich meinetwegen 3-4 Jahre lang. In diesen 3-4 Jahren war Gegenstand des Unterrichts eben Lesen und Schreiben und was es sonst noch so gibt. Jetzt sagt er, nach den 4 Jahren, als Resultat meines 4-jährigen Unterrichts, stelle ich fest, der Mensch kann das nicht. Und woran liegt das? Ja, daran, dass er eine Herkunft hat, die es ihm verunmöglicht hat, das zu können. Wieder die rationelle Konsequenz wäre nichts weiter als, wenn einer schon aus einem völlig dödeligen Elternhaus kommt, wenn einer schon die ersten 6 Lebensjahre unter Analphabeten verbracht hat, die ihm wirklich nichts beibringen konnten, dann wäre es doch umso mehr Grund, dass, wenn er mal in die Schule kommt, er eben sehr intensiv ausgebildet wird und sehr intensiv das nachholen muss, was er die ganze Zeit nicht gelernt hat. Von der Logik des Lehrers her genau umgekehrt. Weil einer das, was er in der Schule können muss, vorher nicht schon gelernt hat, wenigstens rudimentär, ist es eine Unmöglichkeit, dass er es in der Schule lernt. Geht einem richtig selbstverständlich von den Lippen als Lehrer. Das ist das Argument der sozialen Herkunft. Das Zweite, was einem auffallen kann an diesem Argument, das ist die Art und Weise, in der ein Lehrer die Klassenfrage einfällt. Und zwar nicht so, dass er, was er durchaus als Pädagoge noch könnte, irgendwie stutzig wird an dem Befund, dass es in einer Gesellschaft, in der es immerhin seit geraumer Zeit Schulpflicht gibt, in der also auch die Eltern, denen er bescheinigt, dass sie so ungeheure Dödel sind, dass sie ihre Kinder nicht mal richtig auf die Schule vorbereiten konnten, dass die ja wohl auch mal aus der Schule rausgekommen sind. Dass also in dieser Auskunft, es gibt nun mal sehr breite Schichten in unserer Bevölkerung, die setzen Kinder in die Welt und können denen auch nichts Rechtes erzählen. Dass das auch wiederum eine Auskunft über die Schule ist. Und zwar der Gestalt, da gesagt wird, es gehört wohl ganz selbstverständlich zur Schule, dass sie, unabhängig davon, unbeschadet dessen, dass Lesen und Schreiben Pflichtfächer sind, jede Menge, ausgesprochen dumme Menschen entlässt. Dass eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine staatliche Ausbildungsinstitution, in die jedes Kind rein muss, eine Riesenmenge von Leuten entlässt, die dann halt nicht sonderlich viel können. Ja, die ja sicher das Alphabet schon mal gelernt haben, aber das ist es dann auch. Das macht ihn alles nicht irre an seiner Tätigkeit und an der Institution, für die er arbeitet, sondern das ist ihm alles eine ganz selbstverständliche Begründung dafür, dass es so weitergehen muss. Sprich, dass es eine Notwendigkeit ist, für die er überhaupt nichts kann, dass sein Unterricht bei denjenigen nichts fruchtet, der die entsprechende Voraussetzung dazu nicht mitbringt. Das bedeutet, über die Schule erfährt man dabei, dass sie als eine Institution der Bildung, eine Institution, bei der man rudimentäre Bildungselemente nun mal beigebracht kriegt, überhaupt nur für denjenigen taugen kann, der darauf schon vorbereitet ist. Das heißt, die Institution, bei der man meinen sollte, da wird Unwissenheit behoben, setzt bereits voraus, dass die Unwissenheit weitgehend behoben ist, damit jemand, der in sie hineingerät, in sie hineingezogen wird, der Anforderung, die sie an ihn darstellt, auch wirklich nachkommen kann. Es gibt übrigens noch dieses Stoßen auf die Klassenfrage seitens des Lehrers. Als eine ganz eigene Abteilung, eigene Institution, die heißt Vorschule. Da haben sie ja mal gefunden, ja überhaupt Kinder, die aus irgendwie einem total miesen Milieu, wie sie das so nennen, kommen, die müssen überhaupt erst was, ja in die Lage versetzt werden, in die Schule gehen zu können. Es ist nicht damit zu verwechseln, dass sich die Leute zum Anliegen gemacht hätten, dass, wie sie das nennen, Unterschichtskinder in der schulischen Konkurrenz irgendwie zu Potte kommen. Sondern da sagen sie, es gibt so und so viele Kinder, bei denen befinden wir, dass an denen überhaupt erstmal die Voraussetzung dafür hergestellt werden muss, dass sie sich der schulischen Konkurrenz stellen können. Das heißt dann nicht, dass sie, wenn sie sich dieser Konkurrenz stellen, in ihr sonderlich viel zusammenbringen, darin sonderlich weit bringen. Das zeigt also wieder, einem Lehrer ist es selbstverständlich, dass die Schule eine Voraussetzung ausspricht. Die heißt, man muss einiges gelernt haben, um in sich hineinzupassen. Zweite Erklärung, die ein Lehrer hat, dafür, dass es eben sehr unterschiedlich zugeht in seiner Klasse. Das erste war Unterschichtskind, ja kein Wunder, der kann nichts. Zweite Sache, das genaue Gegenteil. Er stellt nämlich fest, gerade so wie bei Kindern, den Eltern eine gewisse Dummheit attestiert, wie sich bei denen immer die Sechser häufen, ja genauso häufen sich bei Akademikerkindern, Lehrersöhnchen und so weiter die Einser. Könnte man erst mal wieder sagen, ja und? Dann haben sie halt schon einiges vorher gelernt, umso besser. Für ihn heißt es aber, erstens, kein Wunder, sie haben ja zu Hause schon das gelernt, was in der Schule dann Stoff ist. Also wieder dieselbe Betrachtungsweise, die Schule unterstellt immer die Voraussetzung, dass man gelernt haben muss, um in ihr lernen zu können. Das zweite ist ein sehr gemeiner Standpunkt gegenüber diesen Musterschülern. Der heißt nämlich, überhaupt zu viel Einserschüler, zu viel ja Hochbegabte oder wie man das immer nennt, in meiner Klasse, die versauen ja die Maßstäbe. Die treiben ja den Notenspiegel ganz unglaublich hoch, dann können ja die anderen zu gar nichts anderem mehr kommen als zu Sechsern. Wieder die Lüge. Die Tatsache, dass er überhaupt diesen Maßstab anwendet an die Leute. Die Tatsache, dass er einen Vergleich an ihnen anstellt, bei dem ja selbstverständlich einer, der vorher schon ein bisschen was gelernt hat, einen vehementen Konkurrenzvorteil hat. Diese Tatsache, die einschließt, dass halt diejenigen, die sich schwerer tun mit dem Lernen, aus verschiedensten Gründen, in der Sortierung, die der Lehrer ins Werk setzt, unten durchfallen. Die interpretiert er jetzt um als, das wäre eigentlich irgendwie der Schuld derjenigen, die gut sind in der Schule. Lässt also wieder gekonnt den Maßstab, den er anwendet, aufgrund dessen die Schlechten überhaupt durchfliegen, gekonnt raus, indem er ihnen als eine selbstverständliche Notwendigkeit unterstellt. Ja, wenn man den Standpunkt der Sortierung anhand eines Notenspiegels, also eine quasi Naturnotwendigkeit des Unterrichtens von Leuten unterstellt, dann kann man tatsächlich auf einen Gedanken kommen, wie überhaupt, dass da Gute drin sind, ist eigentlich der Grund dafür, dass die Schlechten schlechte sind und durchfliegen. Also müssen sich, was gesagt, die Schlechten eigentlich bei den Guten bedanken dafür, dass sie aussortiert werden. Andere Lehrer kommen womöglich noch auf den Gedanken bei schlechten Schülern. Naja, gut, denen gegenüber habe ich ja ganz besondere Verpflichtung. Die heißt, die Bildungselemente, um die es geht, die müssen sie jedoch mitkriegen. Ähnlich wie es als Vorschule die Veranstaltung gibt, die Leute überhaupt für die schulische Konkurrenz zu befähigen, kommen dann Lehrer auf den Übergang zu sagen, ja, schlechten Schülern, denen darf man nicht einfach so den Bescheid erteilen, ihr gehört weg, sondern denen muss man doch immerhin eine Chance geben, das heißt dann Nachhilfe. Die Nachhilfe, die gegeben wird, ist allerdings nicht zu verwechseln damit, dass der Lehrer eine Kritik an der schulischen Konkurrenz hat. Die betreibt er ja gerade. Sondern der Standpunkt hier ist, hier habe ich einen vor mir, der in der schulischen Konkurrenz schlechter dasteht, als er eigentlich dastehen müsste. Also probiere ich, dieses Resultat ein bisschen zu korrigieren. Na gut, das mag dann auch so gehen, dass einer, der im normalen Unterricht partout die Orthographie nicht lernen konnte, dann ein halbes oder ganzes Jahr lang in einer Extramühle gesetzt wird, Da wird es ihm eingebimst und dann kann er meinetwegen seinen Namen und noch ein bisschen mehr richtig schreiben. Aber was heißt das? Nicht jetzt kann er es, jetzt ist es gut, sondern jetzt hat er eine andere Voraussetzung dafür, an der schulischen Konkurrenz weiter teilzunehmen. Heißt ja nichts weiter als das Resultat der Aussortierung, das eben den Schlechten bevorsteht, wird jetzt an dem nicht ganz unmittelbar exekutiert, sondern es wird ein bisschen ja nach hinten rausgeschoben, gestreckt, verlängert. Das heißt also, wenn jetzt ein solcher, der nach einem Jahr Nachhilfe, einweg die Orthographie beherrscht und dann in allen möglichen anderen Wissensgebieten, mit denen er es zu tun hat, weiter versagt, dann hat der Lehrer folgende Gewissheit. Jetzt habe ich doch wirklich alles Menschenmögliche getan für den. Und jetzt geht es immer noch nicht. Also, lautet der Schluss, ich habe die Voraussetzung für ihn verbessert. Für ihn hat es nicht genutzt oder viel zu wenig genutzt. Also ist er einer, der irgendwie nicht taugt. Das ist bei allen Varianten, die Lehrer so in der Betrachtung ihrer Tätigkeit drauf haben müssen. Entweder die ganz knallharte, einer muss es auf Anhieb packen, sonst fliegt er raus. Oder die Variante, nein, man muss ihnen noch Chancen geben, man darf nicht gleich bei 10-jährigen Kindern ein endgültiges Urteil fällen, was sie können oder nicht. Man muss bis 15 warten. Egal, was sie da für Meinungen haben. Von ihrer Tätigkeit her und dem, was sie sich über ihre Tätigkeit denken, kommen sie alle notwendig irgendwann zu dem Schluss zu sagen, es gibt überhaupt Schüler, die sind nicht begabt. Das ist ein Urteil, das hat es in sich. Das heißt nämlich, der Mangel, den sie an den Schülern feststellen, der für sie immer eine Notwendigkeit der Aussortierung der Schüler ist, den wollen sie nicht betrachten als, den wollen sie gerade, weil sie sie aussortieren anhand des Mangels, nicht betrachten als, naja, eben ein Haufen Fehler, den der Schüler macht. Nicht als eine irgendwie mangelhafte Betätigung seines Geistes, nicht als einen Punkt, der an ihm zu kritisieren ist, an dem ihm klarzumachen ist, wie er was besser zu machen hat, sondern sie machen, indem sie dem Schüler mangelnde Begabung attestieren, einen ganz anderen Schluss. Der heißt nämlich, der kann das nicht, also sehe ich daran, dass er es nicht können kann. Das ist die Verlängerung dabei. Logisch, es ist eine Konstruktion, für die absolut keine Vernunft spricht. Sie behaupten nämlich ein theoretisches Weiß-Warum dafür, dass Schüler immer rausfallen. Das weiß, warum nennen sie Begabung? Logischerweise müsste da immer die Verlängerung kommen, die heißt, ich weiß überhaupt, eine Disposition oder sonst was, wie das genannt wird, im Schüler, die ist dafür verantwortlich, dass er nicht in der Lage ist, das 1x1 zu lernen, nicht in der Lage ist, die Rechtschreibung zu lernen. Ja, nur jeder Pädagoge wird sich sehr schwer tun und jeder Lehrer, so eine Disposition tatsächlich dingfest zu machen. Tatsächlich nach gründlicher Untersuchung eines Schülers festzustellen, aha, hier fehlt das 1x1-Gen. Ja, das will auch niemand behaupten. Aber genauso behandeln sie es. Theoretisch ist die Konstruktion Begabung überhaupt nichts anderes als eine Verdopplung dessen, was sie an dem Schüler feststellen, in eine Disposition, die er hat. Sie stellen ja die Begabung überhaupt nicht getrennt fest von dem, wofür sie dann verantwortlich sein soll. Sie stellen ja nicht fest, die Begabung ist folgendermaßen beschaffen, und aus ihrer Beschaffenheit kann ich schließen, dass jemand, der sie nicht hat, auch das 1x1 nicht lernen kann. Sondern sie verfahren ja gerade umgekehrt. Sie sagen, es muss irgendeinen Bewirker geben dafür, dass jemand in der Lage ist, 1x1 und Schreiben zu lernen. Wenn er das nun nach vielen Bemühungen nicht gelernt hat, ist mein Schluss der, dieser Bewirker, der offensichtlich unbedingt notwendig war, der war bei dem nicht vorhanden. Also rein von dem Resultat, das sie hergestellt haben, durch diese Lektion haben sie halt Leute vom Wissen ausgeschlossen. Dann können sie halt auch einiges nicht. Ja, gerade dieses Resultat führen sie jetzt zurück auf eine irgendwie geartete Natureigenschaft am Schüler, die sie aber überhaupt nicht näher benennen können, sondern deren Benennung immer nur in nichts anderem besteht als ihre Zurückführung, als auf das Resultat an ihnen, das sie als Lehrer selber hervorgebracht haben. Das ist die theoretische Dummheit an dem Begriff Begabung. Und es ist zugleich die Auskunft darüber, wieso ein Lehrer, der doch die Unwissenheit darüber, dass er die Leute übers Wissen verglichen hat und Leute, die sich nicht schnell genug aneignen konnten, aussortiert hat, wie er diese Unwissenheit also hervorgebracht hat, wie er sich darüber ein gutes Gewissen hält. Dieser Ausdruck Begabung schließt nämlich aus einen Gedanken, der heißt, ich habe es hervorgebracht, ich habe einen Maßstab der Sortierung der Schüler in die Welt gesetzt. Ja, wenn man den schon in die Welt setzt und sie unter diesen Maßstab subsumiert, was soll denn dann alles anderes herauskommen, als dass sie dann sortiert sind? Nein, ganz anders. Er führt alles, was er treibt, eine Art der Wissensvermittlung, bei der immer das Wissen nur sehr bedingt vorkommt, als Mittel dafür, dass sich die Leute an ihm zu bewähren haben. Er führt das zurück auf eine Eigenschaft, die sie nun mal an sich haben und an der niemand und er schon gleich gar nicht irgendwas ändern kann.
Ja. Das ist in dem Wert, dass Schüler sehr begabt, aber schon alt ist, wenn der Schüler ja also nur verdient. Weil du fragst, dass der ständige Begabung nicht die Welt ist, kommt man dann noch in die
Welt. Dann merkst du, dass der sehr verschiedene Arten der Beurteilung für seine Schüler hat. Nämlich, der hat durchaus die Freiheit in der Beurteilung, die heißt, es kann sein, dass einer die Voraussetzung einfach nicht hat. Es kann auch sein, das ist übrigens der zweite Punkt, Motivation heißt der, dass einer partout nicht will, wo er doch könnte. Also einen kurzen Vorgriff darauf. Da macht der Lehrer wieder ein eigenes Betätigungsfeld für sich draus. Nämlich der Wille, der nicht so richtig auf Zack ist, der muss von ihm auf Zack gebracht werden. Heißt aber immer, egal zu welchem Befund er kommt, egal ob er sagt, naja, ein bisschen Adept, der sich aber angestrengt hat, oder einer, der irgendwie hochbegabt ist, der aber stinkfaul ist, immer kommt er zu dem Schluss, das, was ich mit ihm mache, seine Auswanderung, ist eine Notwendigkeit, die an ihm liegt. So rationell genommen kannst du übrigens auch sagen, wenn tatsächlich ein Schüler, was es durchaus gibt, ist er nicht nur als Resultat der Lehrertätigkeit, nicht nur als Resultat der Selektion, wenn tatsächlich Kinder sich auf den bornierten Standpunkt stellen, erzeugt, was ein objektiver Bildungsmittel ist, Lesen und Schreiben nicht lernen zu wollen, dass ihnen zu blöd ist oder weil sie sich sonst irgendwelche Fatzen einbilden. Ja. Genau. Du hast recht in dem Punkt, dass denen tatsächlich vorgeschrieben ist, was sie an schulischer Ausbildung machen, und zwar sehr minutiös. Lernziele, Notengebung sowieso. Geht sogar bis dahin, dass ein Lehrer, der eine Schulaufgabe macht, bei der nur Einser rauskommen, diese Schulaufgabe halt kassieren muss. Einfach weil die gewünschte Sortierung dabei nicht rauskommt. Gut, aber jetzt überleg mal Folgendes. Die haben keine andere Wahl als Lehrer. Aber das Erste ist, es zwingt einen kein Mensch, ein Lehrer zu werden. Das weiß man doch, was man treibt, wenn man diesen Beruf ergreift. Das Zweite ist, wenn man schon Lehrer ist, zwingt einen immer noch keiner, sich genau die verkehrten Gedanken, die ich hier aufliste, zu seinem Beruf zu machen. Also die Notwendigkeit, die ich behaupte, die Notwendigkeit in dem Sinn, was macht sich ein Lehrer notwendig für falsche Gedanken zu seiner Tätigkeit, die ist nicht zu verstehen in dem Sinn, jemand, der einmal diesen Beruf ergriffen hat und vor der Klasse steht, der kann überhaupt nicht anders als diese ganzen Idiotien sich denken. Ich habe dich ja kurz nicht verstanden. Eben. Deswegen ist übrigens auch Thema dieser Veranstaltung nicht, was macht ein Lehrer mit der Absicht, wenn der Lehrer sich hier rein verirrt hat, ihm zu sagen, er soll bitte schön mit der Selektion aufhören. Dass das nicht geht, das wissen wir auch. Sondern er soll, wenn er diesen blödsinnigen Beruf schon hat, damit aufhören, alles, was er von Staats wegen als Gestalter Beamter macht, sich zurechtzudenken, zurechtzulügen, als irgendeine Notwendigkeit im Kind der Ehrfolge zu leisten hätte. Also dieser Begriff Begabung bei dem Quatsch stehen geblieben, weil der ist nichts anderes. Er hat eine Notwendigkeit am Kind ausgemacht und die zwingt ihn quasi dazu. Gut, über dieses Argument, er hat Notwendigkeiten vor sich, die er exekutiert. Also das Resultat seiner Tätigkeit ist eigentlich überhaupt nicht das Resultat seiner Tätigkeit, sondern das Ausfindigmachen von Notwendigkeiten an Kindern, die dann die Aussortierung, die schulische, die Selektion, die spätere Verteilung auf die Berufshierarchien der bürgerlichen Gesellschaft hervorbringen. Wenn er das einmal betrachtet hat als Notwendigkeiten am Kind, heißt das für ihn, dass er zum Zyniker reinsten Gewissens geworden ist. Das heißt nämlich weiter, die Aussortierung, die er macht, und die Weiterempfehlung von guten Schülern ans Gymnasium, die betrachtet er sich selbst als jeweils eine Wohltat an das Kind. Nämlich, bei den Einserschülern ist es sowieso klar, hochbegabt, fleißig, der gehört gefördert. Bei den schlechten Schülern, bei denen er sagt, ja, die sind nicht begabt, kommt er einfach von seinem Befund, das sind welche, die können das, was sie können sollen, gar nicht können, zu der Verlängerung, also ist es doch eigentlich eine Belastung, wenn man solche Leute überhaupt mit Wissen behelligt. Ja klar, wenn einer so einfach so beschaffen ist, dass er Wissen sich nicht aneignen kann, dann ist es ja wirklich eine Untat, wenn man ihn dauernd hineinsetzt in die Schule und ihm es einbimsen will. So denkt sich der Lehrer. Also, die Aussortierung, die einer erfährt, heißt praktisch nichts anderes, als über ihn ist ein Urteil gefällt worden. Vom Lehrer ist ein Übergang bewerkstelligt worden, vom Fehler, den einer macht, zu dem karriereentscheidenden Unterschied zu seinen Mitschülern. Und das denkt sich der Lehrer jetzt als einen Dienst, den er an eben diesem aussortierten Schüler geleistet hat. Nämlich er hat ihn davor bewahrt, in irgendwelche Tätigkeiten oder Berufe oder Ausbildungen reinzurutschen, für die er doch gar nicht geeignet ist und in denen er von daher ganz furchtbar unglücklich wäre. Also, man geht zu den Eltern und sagt, ja, also ihr Sohn ist ja ein lieber Mensch, fleißig, bemüht sich, höflich, nett, alles Mögliche, aber den darf man doch nicht belasten damit, dass man ihn ins Gymnasium tut. Und stellen Sie doch bitte Ihren elterlichen Ehrgeiz ein bisschen zurück. Das Beste, was ihm passieren kann, ist, er lernt einen praktischen Beruf. Man sieht also, die Verlängerung in die Berufshierarchie hinein heißt, von dem Standpunkt der Aussortierung der Leute, die nichts anderes ist in der Betrachtung des Lehrers als ein Gerechtwerden ihren Voraussetzungen. Von diesem Standpunkt her ist auch dasjenige, wofür diese schulische Selektion Mittel ist, nämlich die Verteilung der Leute auf die Berufshierarchie, der Übergang dazu, diese Berufshierarchie selbst und die Art, wie die Leute darauf verteilt sind, zu betrachten als einen letztendlichen Dienst an der Disposition der Leute. Da verkehrt sich einiges. Nicht, es gibt handwerkliche Berufe, es gibt Universitätsprofessoren, es gibt Arbeiter, es gibt Straßenmannschaften, was der Teufel was, weil das alles Tätigkeiten sind, für die in dieser Gesellschaft ein wie auch immer gearteter Bedarf besteht. Also werden Leute dazu aussortiert, auf diese Tätigkeiten abgestellt zu werden. Sondern jetzt gibt es Leute, die sind handwerklich begabt. Ja, Gott sei Dank gibt es auch die entsprechenden Tätigkeiten für sie. Das sind dann immer ausgewalzte Dummheiten der Art wie, das wäre ja furchtbar, wenn jeder Universitätsprofessor wäre. Was übrigens nicht heißt, dass wir die für ungeheuer gescheit halten. Aber die Ausmalung geht dann weiter. Ja, erstens, die praktisch begabten Leute müssen etwas tun, was ihnen überhaupt nicht liegt. Und zweitens, keiner wird Semmeln backen. Das sind pure Dummheiten, die nicht weiter zu widerlegen sind. Nur, die taugen sehr gut als Ausmalung des guten Gewissens des Lehrers an diesem Punkt. Also soweit erstmal zum ersten Punkt, Notengebung. Also wenn es jetzt noch dazu irgendwas gibt, dann was gesagt, der nächste Punkt wäre ansonsten Disziplinierung, Motivation.